Ein chinesischer Philosoph namens Zhuangzi, den Namen brauchen wir uns nicht merken, sagte einmal folgenden Satz: Gebt auf die Heiligkeit, werft weg die Erkenntnis und die Welt kommt in Ordnung. Gebt auf die Heiligkeit, werft weg die Erkenntnis und die Welt kommt in Ordnung. Nun, dass dieser Satz von einem Nichtchristen stammt, ändert leider nichts an der Tatsache, dass immer mehr Christen heutzutage die Einstellung haben, die Heiligkeit Gottes sei zwar eine wichtige Eigenschaft Gottes, aber nicht unbedingt eine häufig zu betonende Eigenschaft. Und fast im Einklang mit diesem Philosophen verwirft man immer mehr die Wichtigkeit der Heiligkeit Gottes und somit, wie ich meine, die Grundlage der wahren Gottesfurcht und somit aller Dinge, die wir über Gott glauben. Man geht sogar so weit, dass man sagt, die Heiligkeit Gottes macht Gott unpersönlich, sie lässt ihn irgendwo über uns schweben, sie führt zu Komplikationen, wenn man Gott den Menschen näher bringen will. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist es wirklich so, dass die Heiligkeit Gottes gar keinen Praxisbezug hat, dass man sie nicht unbedingt beachten müsste? Ist es eine Eigenschaft, die irgendwo hinter Liebe, Gnade, Barmherzigkeit und Güte einzuordnen ist? Nun, ich denke, die Bibel liefert uns ein anderes Bild. Und um dieser Frage nachzugehen, wollen wir uns einen Text aus dem Alten Testament anschauen, und zwar aus dem 1. Samuel-Buch. Sie finden den Text auf dem Gottesdienstzettel. Dem 1. Samuel-Buch, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz jauchzt in dem Herrn, mein Horn oder meine Kraft ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Helden ist zerbrochen und die Stürzenden haben sich mit Kraft umgürtet. Die satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten brauchen es nicht mehr. Sogar die Unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welk dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt in den Scheol hinab und wieder hinauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben. Denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Die Füße seiner Frommen behütete er, aber die Gottlosen kommen um in die Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Die mit dem Herrn rechten, werden niedergeschlagen werden. Im Himmel wird er über sie donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Kurz zur Vorgeschichte, wie kam es zu diesem Lob der Hannah? Hannah lebt in einer Zeit, in der die Familienpolitik der Israeliten sehr beeinflusst war von der Philister. Ja, das Gebären von Kindern war zu einem Statusprinzip geworden und sie war unfruchtbar und das stürzte sie in tiefe Depression und sie schrie zu Gott und Gott erhörte ihr Gebet und schenkte ihr den Samuel und jetzt kommen wir zu diesem Lob. Sie kommt zu diesem Lob, den wir jetzt gelesen haben und wir wollen jetzt mal genau darauf Acht geben, was Hannah in diesem Lob über die Heiligkeit Gottes sagt, über die Wichtigkeit. Sie beginnt ja damit, dass sie ihre ganze Persönlichkeit mit einbezieht. Sie sagt, mein Herz, meine Kraft oder mein Horn, mein Mund. Also sie bezieht ihre komplette Persönlichkeit in diesen Lob ein. Und als Grund ist die Freude über die Hilfe, die Gott ihr hat zukommen lassen. Gott hat sie aus ihrer Depression herausgeholt und sie freut sich. Und jetzt könnte mancher hier schon sagen, ach schön, Hannah geht es wieder gut. Gott hat ihr geholfen, Happy End, Punkt. Aber ihr Lob hört hier nicht auf. Und ich denke, dass der Lob jetzt in Vers 2 übergeht in den entscheidenden Satz dieses Textes. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt erkennen, warum ich diesen nächsten Vers als den Kern des Lobes sehe. Vers 2 steht folgendes: Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott. Wenn wir uns das erstmal jetzt so anschauen, dann kommt es uns erstmal so vor, oder es könnte uns so vorkommen, dass das vollkommen ohne Zusammenhang ist. Sie beschreibt ihre Freude und plötzlich kommt sie zu einer Proklamation der außergewöhnlichen Heiligkeit Gottes. Wir werden merken, bei jedem Punkt, den wir in der Predigt ansprechen werden, kommen wir immer wieder zurück auf diesen Vers. Wir werden also jetzt erstmal die Grundlage schaffen mit Vers 2, um dann weiterzugehen. Hanna verfährt in diesem Vers nach einem Ausschlussverfahren, genauso wie Gott es auch macht in Jesaja 44, Vers 8. Sagt Gott über sich selbst: Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Und wenn wir uns jetzt diesen Vers in unserem Text anschauen, sind 4 Beobachtungen erstmal festzuhalten. Erstens bedeutet dieser Vers, dass keiner in dem Maße heilig ist, wie Gott es ist. Ja, keiner ist so heilig wie Gott, bedeutet erstmal, dass keiner in dem Maße heilig wie Gott. Aber weiter heißt es auch, dass keiner in der Art und Weise heilig ist wie Gott. Was heißt, dass keiner so eine Beziehung zur Heiligkeit hat, wie Gott es hat. Er hat seine Heiligkeit aus sich selbst heraus. Seine Engel, die auch heilig sind, haben ihre Heiligkeit von ihm, was etwas total anderes ist. Es ist sein Wesen und es ist keine angelernte Eigenschaft. Er ist nicht heilig geworden, sondern war, ist und wird immer vollkommen heilig sein. Die dritte Beobachtung ist, dass Gott hier als einzigartiger Fels vorgestellt wird. Das lesen wir auch öfter in den Psalmen. Und die vierte Beobachtung, dieser Vers ist parallel aufgebaut. Hier stehen sich die Worte heilig und Fels gegenüber und die Worte Herr und Gott. Und warum bringt Hanna jetzt die Beschreibung Gottes, die Beschreibung der Heiligkeit Gottes mit der Beschreibung eines Felsens zusammen in einen Vers? Und wenn wir uns das hebräische Wort für heilig ansehen, das Hanna hier gebraucht. Das Wort heilig kann folgendermaßen übersetzt werden, es kann getrennt oder auch abgeschieden heißen. Oder auch vom gewöhnlichen Gebrauch entnommen. Und das Wort Heiligkeit im Alten Testament bedeutet so viel wie Unantastbarkeit. Und wie die Bedeutung des Wortes heilig schon sagt, ist Gott der vollkommen andere. Er ist mit nichts zu vergleichen, er ist mit niemandem zu vergleichen. Aber dieses heißt noch mehr, dieses Anderssein birgt in sich die tiefe Wahrheit, dass Gott von allem getrennt ist, was seinem Wesen widerspricht. Er übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Er ist nicht wie wir. Er ist, wie die genannte Übersetzung schon sagt, dem gewöhnlichen Gebrauch entnommen. Er ist unantastbar. Und lieber Zuhörer, seine Heiligkeit ist auch der Grund dafür, dass Gott die Sünde hasst. Und zwar mit seinem ganzen Wesen, mit seiner ganzen Kraft. Er kann keine Sünde tolerieren. Und dass du heute noch lebst, dass wir heute noch leben, ist nur seiner Geduld und Gnade zu verdanken. In Habakuk 1, Vers 13 lesen wir, dass Gottes Augen zu rein sind, um nur auf eine einzige Sünde zu schauen. Und wenn wir uns fragen, wie oft Adam und Eva gesündigt hatten, bevor sie Gott aus dem Garten warf, müssen wir erschreckt feststellen, ein einziges Mal. Sie sündigten ein einziges Mal und Gott schickte sie aus dem Garten, aus seiner Gegenwart hinaus. Und das ist die Heiligkeit Gottes und Gott steht zu seiner Heiligkeit. Und Geschwister, diese Heiligkeit gilt es zu verkündigen, nicht nur in der Welt, sondern in der gesamten Gemeinde Christi, die so oft vergessen hat, dass ihr Gott ein heiliger Gott ist, der alles zu seiner Ehre tut. Und im Lichte dieser Heiligkeit wird unsere Sündhaftigkeit und unsere Verdorbenheit aufgedeckt, sodass Paulus nur sagen kann in Römer 3, 23, sie sind allesamt Sünder und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes stellt uns die Wahrheit über das Maß unserer Verdorbenheit deutlich vor Augen. Sie demütigt uns und zeigt uns, dass wir nichts, aber auch gar nichts dafür tun können, es dieser Heiligkeit recht zu machen. Jedenfalls nicht aus eigener Kraft. Wie wir auch nachher sehen werden. Und dieser heilige Gott, er ist auch dieser Fels, von dem Hanna spricht, der unantastbar und unveränderlich ist. Er ist der, der ewig bleibt, der über allem steht und in jeder Situation besteht. Den Christen ist er ein Zufluchtsort und die Gottlosen werden an diesem Felsen zerschellen und auf ewig verloren gehen. Und das ist der Kern ihres Lobes. Die alles übersteigende Heiligkeit, die das Bild des unumstößlichen Felsens noch deutlicher werden lässt. und die Grundlage aller Dinge ist, die sein Wort über ihn sagt. Das bringt uns jetzt einen Schritt weiter in unserem Text, der uns jetzt in das Handeln Gottes einführt. Und so lautet auch der erste Punkt der Predigt: Die Heiligkeit Gottes lässt uns diesen Gott fürchten. Die Heiligkeit Gottes lässt uns diesen Gott fürchten. Was wir nun zuerst lesen in Vers 3, ist eine Warnung. Eine Warnung vor Stolz und Hochmut mit einem direkten Hinweis auf die Allwissenheit Gottes und sein Richterwesen. Und wieder könnte man fragen, warum kommt diese Warnung jetzt direkt wieder hinterher? Was lesen wir in Vers 3? Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor. Denn der Herr ist ein Gott des Wissens und von ihm werden die Taten gewogen. Die die Bibel etwas besser kennen, wissen, dass die Bibel an sehr vielen Stellen uns davor warnt, die Furcht Gottes zu vergessen. Und wenn die Bibel von Furcht spricht, dann meint sie erstmal wirklich Furcht. Leider versuchen immer mehr Christen, dieses Wort abzuschwächen in Respekt oder gar Solidarität. Doch Furcht Gottes bedeutet viel mehr. Und wir müssen aufpassen, dass wir die Bedeutung echter Furcht Gottes relativieren. Und dass immer mehr sogenannte Christen keine Gottesfurcht haben, liegt einfach daran, dass sie keine Kinder sind, keine Kinder Gottes sind. Denn die Bibel sagt ganz deutlich, dass er seinen Leuten seine Furcht in seine Herzen gibt, in ihre Herzen gibt. In Jeremia 32, 40 steht das. Ich will meine Furcht in ihre Herzen geben, dass sie nicht mehr von mir weichen sollen. Die Furcht Gottes hat nicht zur Folge, dass die Kinder Gottes vor Angst wegrennen vor ihrem Gott, sondern dass sie Zuflucht bei ihm suchen. Christen sind sich der Heiligkeit ihres Gottes bewusst und sie fürchten ihren Gott. Aber sie wissen, dass sie allein bei ihm Zuflucht finden können. Allein in ihm die Gerechtigkeit finden, die sie vor ihm bestehen lässt. Und das müssen wir uns merken. Wahre Furcht Gottes, die lässt mich bei meinem Gott bleiben. Wahre Furcht Gottes lässt mich bei meinem Gott bleiben. Aber bewahre uns Gott auch davor, etwas Furcht Gottes zu nennen, was im Endeffekt nicht mehr ist als eine aufgesetzte falsche Frömmigkeit. Das ist wohl die schlimmste Art von Heuchelei und nicht mehr als die Meinung, man könne sich auf seine eigene Frömmigkeit, auf seine eigene Gerechtigkeit verlassen. Die Welt fürchtet sich nicht vor dem Gott der Bibel. Sie lachen über ihn. Sie verspotten ihn und die ihm angehören. Und werden eines Tages verdammt werden für alle Ewigkeit. Vers 10 beschreibt uns, dass Gott im Himmel über sie donnert. Er ist zornig und eines Tages wird er seinen Zorn ausgießen über diejenigen, die in ihrem Stolz verharrten. Und deshalb warnt uns dieser Text jetzt, mit meinen Worten jetzt, pass auf, denn deine Worte weisen auf den Stolz, der in deinem Herzen wohnt. Und dieser Gott ist ein heiliger Gott und er sieht alle Dinge. Er ist ein Gott des Wissens und wird eines Tages jeden einzelnen Menschen richten. Und diese Warnung schließt direkt an die Proklamation seiner Heiligkeit an. Direkt. Um eins deutlich zu machen, fürchte dich davor, ein hochmütiges Herz gegen diesen Gott zu haben, der so heilig ist. Geschwister, Sünde ist immer Hochmut. Sünde ist immer Hochmut und Stolz. Es ist die Verweigerung, sich demütig unter die Gebote Gottes zu stellen. Und somit ist jede Sünde, wirklich jede Sünde, ein Angriff auf Gottes Ehre und auf Gott selbst. Gott ist nicht nur einfach allwissend. Gott ist nicht einfach nur allmächtig. Er ist ein allwissender Gott und ein allmächtiger Gott, der heilig ist und der jede Sünde heimsuchen wird am Ende der Zeiten. Und deswegen, wegen seiner Heiligkeit, ist seine Allwissenheit so folgenreich und zu fürchten. Bibeltreue Christen glauben nicht an einen Deismus, der ihnen erzählt, Gott habe die Welt wie eine Uhr aufgedreht und interessiere sich jetzt nicht mehr für sie. Gott hat den Menschen zu seiner Ehre geschaffen. Und der Reformator Johannes Calvin sagt in einem Brief an den Kardinal Sadolet: Nicht für uns zuerst, sondern für Gott sind wir auf dieser Erde. Nicht für uns zuerst, sondern für Gott sind wir auf dieser Erde. Alles, was Gott wirkt und was er im weiteren Sinne ist, ist alles tief in seiner Heiligkeit verwurzelt. Sie ist die Grundlage aller Dinge, die wir über Gott glauben und aller Eigenschaften, die wir ihm zuschreiben. Und so kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, nämlich die Heiligkeit Gottes ist die Grundlage seines Handelns und Wesens. Die Heiligkeit Gottes, Grundlage seines Handelns und Wesens. Wenn wir uns die Aneinanderreihung dieser sieben Gegensätze, es sind sieben Gegensätze, die uns in den Versen 4 bis 7 begegnen, dann könnte bei dem einen oder anderen der Eindruck entstehen, Gott handle sehr willkürlich. Ja, dieses Hin und Her scheint den Eindruck zu vermitteln, Gott handle eher Wellen als felstypisch. Ja, wenn wir uns das hier ansehen, Vers 6 zum Beispiel, der Herr tötet, macht lebendig, er führt hinab und wieder hinauf, er macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Aber dieser Eindruck entsteht genau dann, wenn wir Vers 2 außer Acht lassen. Er ist heilig. Gott ist kein Gott der Willkürlichkeit, der mal soeben aus dem Bauch heraus handelt. Er ist an seine Heiligkeit gebunden und wird niemals anders als gemäß seines Wesens handeln. Niemals. Wenn die Bibel davon spricht, dass Gott schaffen kann, was er will, dann heißt das trotzdem, dass er niemals etwas tun wird, was seinem Wesen widerspricht. Denn er tut alles zu seiner Ehre. Und wenn Gott seine Ehre sucht, dann handelt er gemäß seiner Heiligkeit. Denn die lässt ihn über allem stehen und herrschen. Und diese Gegensätze, die wir hier sehen von Vers 4 bis 7, die sollen einfach darauf hinweisen, dass es vollkommen zweitrangig ist, ob es um Leben oder um Tod geht, ob es um Reichtum oder um Armut geht. Er hat alles in der Hand. Und er regiert über allem. Und in allem, was er tut, handelt er heilig. In seiner Allmacht und Allwissenheit handelt er heilig. In seiner Art zu lieben handelt er heilig. Gott liebt nicht wie wir. Und in seiner Gerechtigkeit handelt er heilig. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, was nützt es, von der Liebe Gottes zu predigen, wenn hinter ihr nicht ein Gott steht, der getrennt von jeder Heuchelei ist? Was bringt es, nach biblischer Freude zu trachten, wenn hinter ihr nicht ein Gott steht, der getrennt von jeder trügerischen und falschen Freude ist? Warum reden wir von lebendiger Hoffnung, wenn dahinter nicht ein Gott steht, der getrennt von jeder Hoffnungslosigkeit ist? Wie könnten wir überhaupt Trost in der Allmacht Gottes finden, wenn Gott nicht von jeder Willkürlichkeit getrennt wäre? Und wir müssen noch weiter fragen, wie wollen wir überhaupt evangelisieren, wenn wir den Menschen ihre Verdorbenheit nicht anhand der Heiligkeit Gottes klar machen? Und wie können wir überhaupt von einem anbetungswürdigen Gott sprechen, wenn dieser nicht heilig und vollkommen rein ist? All das, Geschwister, was wir über Gott wissen, steht und fällt an dieser seiner wichtigsten Eigenschaft, seiner Heiligkeit. Getrennt von der vollkommenen Heiligkeit Gottes ist jede Eigenschaft, die wir meinen, Gott zuschreiben zu müssen, nichts als eine trügerische Kopie, die uns in die Irre führt. Gott ist heilig. Die Heiligkeit Gottes ist die einzige Eigenschaft, die in der Bibel wiederholt wird. Wir finden niemals einen Text, wo die Bibel sagt, Gott ist Liebe, Liebe, Liebe. In Jesaja 6 finden wir, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott selbst betont dies. Und auch auf den Menschen und auf das Leben eines Christen hat dies Konsequenzen. Die Heiligkeit Gottes hat Konsequenzen, wie wir im nächsten Punkt sehen werden. Dem letzten Punkt, der vielen Menschen und auch leider immer mehr Christen nicht gefällt. Weil unser Denken und Fühlen durch unsere unbiblische und humanistische Umgebung beeinflusst ist. Es ist der Kampf zwischen der Gottzentralität und der Menschzentralität. Wer steht im Zentrum? Und dieser Kampf tobt seit dem Sündenfall. Und er hat sich leider auch in die Gemeinden eingeschlichen. Und leider ist es auch so, dass immer mehr Prediger meinen, man müsse den Menschen in den Mittelpunkt der Predigt stellen, um ihm zu helfen, um ihm aufzurichten. Aber dasselbe wird auch ein Psychologe machen. Und die Bibel stellt uns einen anderen Gott vor, Ein Gott, der alles zu seiner Ehre tut. Und so lautet der nächste Punkt: Die Heiligkeit Gottes stellt ihn in den Mittelpunkt. Und zwar A, können wir machen 3a, in der Errettung verlorener Sünder. Die Heiligkeit Gottes stellt ihn in den Mittelpunkt in der Errettung verlorener Sünder. Wenn wir all das, was wir jetzt über die Heiligkeit Gottes gehört haben, dass Gott getrennt ist von Sündern, dass er nicht mit Sündern in Kontakt treten kann, dass er von allem getrennt ist, was seinem Wesen widerspricht. Und wir müssen eigentlich sagen, dass unser Wesen, wenn wir uns die Bestandsaufnahme der Bibel anschauen, unser Wesen widerspricht dem Wesen Gottes vollkommen. Wir sind Sünder und er ist heilig. Und wenn wir uns die Heiligkeit Gottes ansehen, wie die Bibel uns sie beschreibt, dann können wir eigentlich nicht anders ausrufen als die Jünger damals: Wer kann dann noch selig werden? Wer kann dann noch selig werden? Unsere tiefe Sündhaftigkeit liegt nackt wie auf einem Felsen vor ihm und wir haben eigentlich nichts anderes verdient, als dass Gott uns allesamt vernichtet. Wir sind so verdorben, dass wir nicht nach ihm fragen, geschweige denn nach ihm suchen, wie Paulus im 3. Kapitel des Römerbriefes unmissverständlich darlegt. Und wir sind vollkommen kraftlos, was die Erlangung des Heils und das Ausharren bis zur Ewigkeit angeht. Lasst uns einmal sehen, was das Wort in Vers 8 sagt. Wir hatten die Gegensätze von Vers 4 bis 7. Und in Vers 8 sagt er Folgendes: Er hebt den Geringen aus dem Staub empor, aus dem Schmutz erhöht er den Armen, um ihn unter die Edlen zu setzen. Und den Thron der Ehre lässt er sie erben, denn dem Herrn gehören die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Das ist das Rettungshandeln Gottes hier. Das ist fast ein Parallelvers zu 1. Korinther 1. Das Schwache hat er erwählt, das Törichte hat er erwählt. Geschwister, das ist das Rettungshandeln Gottes. Wir liegen in unserem Dreck, beziehungsweise wir lagen in unserem Dreck, gekennzeichnet von unserer Schuld und Sünde, verloren, keine Kraft, um uns selbst zu befreien, um uns selbst zu helfen und eigentlich dem ewigen Tod geweiht. Aber er kam. Unser Herr Jesus kam. Er, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde geworden. Das Lamm Gottes, heilig und rein, starb für uns am Kreuz, um uns zu befreien. Und wir wurden befreit. Geschwister, der Erfolg göttlichen Handelns ist nicht abhängig von menschlichen Reaktionen. Der Erfolg göttlichen Handelns ist nicht abhängig von menschlichen Reaktionen. Wir wurden befreit. Als Christus schrie am Kreuz, es ist vollbracht, war das Werk vollbracht. Diese Meinung ist eine Untergrabung des Wesens Gottes. Auf wunderbare Art und Weise beschreibt der Prophet Hesekiel es in Kapitel 16, Vers 5. Da lesen wir: Du wurdest auf die Fläche des Feldes geworfen, spricht Gott, aus Abscheu vor deinem Leben, an dem Tag, als du geboren wurdest. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und zu dir in deinem Blut sprach ich: Du sollst leben. Gott hat uns sein Herz zugewandt. Der allmächtige, heilige Gott hat uns sein Herz zugewandt. Er hat uns, die wir nun seine Kinder sind, nach Galater 1,4 aus der bösen gegenwärtigen Welt herausgerissen, nach seinem Willen. Wir waren verloren, wir waren Todgeweihte. Wir hatten in keinster Weise verdient, gerettet zu werden. Wir haben keinen Rechtsanspruch auf Erlösung, was ja auch immer mehr Christen glauben, und auf die Sündenvergebung. Wir haben das Recht, unsere Schuld im Lichte seiner Heiligkeit anzuerkennen und schweigend das Gericht anzunehmen. Und das wäre recht, und das wäre gerecht. Und Paulus sagt weiter in Römer 3, Vers 24: Und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die Jesus Christus ist, die in Jesus Christus ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, Er sah uns in unserem Blut zappeln. Er sah uns in unserem Dreck liegen und er hat uns herausgerissen. Wenn wir im Lichte der Heiligkeit unsere Sündhaftigkeit erkennen, können wir nichts anderes als das zugeben, dass Gott alles in seiner Hand hat. Er hat die Macht zu rechten, zu retten und zu richten. Die Heiligkeit Gottes macht Gott groß. Gott ist der Fels unseres Heils und der Grund unserer lebendigen Hoffnung, dass er uns tragen wird bis zum Ende. Geschwister, das ist etwas Wunderbares, was wir in Vers 9 lesen. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Niemand ist stark durch eigene Kraft. Er wird seine Frommen, die, die ihn lieben, bewahren, bis er sie aufnehmen wird in seine Arme. Christsein unterliegt nicht dem Prinzip der Evolution, die sagt, dass nur der Stärkste bis zum Ende bleibt. Nein, in den Schwachen ist er stark. Christsein ist der Glaube, dass alle unsere Kraft in ihm, unserem heiligen Gott, liegt. Er hat den Bund in seinem Sohn mit uns geschlossen und er wird sich daran halten. Und der christliche Glaube ist die demütige Haltung, Ja zu sagen zu der Allgenügsamkeit Gottes in allen Dingen und zuallererst in unserer Erlösung. Aber auch im gesamten Leben, was uns zurück zum Anfang des Textes bringt, darüber habe ich ja noch nicht so viel gesagt. Die Heiligkeit Gottes stellt nämlich Gott in den Mittelpunkt, nicht nur in der Errettung Verlorener, sondern auch im Leben seiner Kinder. Denn wenn wir uns diesen ersten Vers anschauen, dann sehen wir, dass Hannas Freude einen ganz bestimmten Fokus hat. Und dieser ist Gott selbst. Sie freut sich nicht einfach nur, dass ihr geholfen wurde. Sie freut sich an seiner Hilfe. An seiner Hilfe. Denn sie weiß, dass hinter dieser Hilfe ein heiliger Gott steht, der in seiner Fürsorge und Allmacht alle Dinge zum Besten seiner Kinder führen wird. Er ist das Zentrum ihrer und auch unserer Freude. Ein gesundes Verständnis von der Heiligkeit Gottes bewahrt uns vor einem völlig menschzentrierten Christsein, das oft nicht mehr ist als eine tote Orthodoxie. Ein bloßes Dahinleben in Sitten und Traditionen, die natürlich gut sein können, aber oft mehr dem Menschen dienen als der Ehre Gottes. Wenn wir uns fragen, ich will mich wieder neu an Gott freuen, dann fang an, über seine Größe und Allmacht zu staunen. Darüber nachzudenken. Hör nicht auf bei der Erfüllung des Gebetes. Hannah hat auch nicht da aufgehört. Denk über den nach, der dir geholfen hat. Denk über seine Heiligkeit nach, die über allem steht. Wahre Freude, wie die Bibel sie versteht, ist nicht die Freude an den Dingen, die Gott uns gibt, sondern an dem Geber aller Gaben. Das ist die Freude, die Gott fordert. Und unser Christsein ist oft so freudlos und ohne Motivation, weil wir so oft verzweifelt versuchen, unsere Freude in den Gaben und nicht in dem Geber zu finden. Wir versuchen, unsere Erfüllung in den Diensten und nicht in ihm zu finden. Ein gesundes Verständnis von der Heiligkeit Gottes bringt uns zurück in wahre biblische Anbetung. Hannah hatte verstanden, dass alles, was mit Gott zusammenhängt, was mit diesem wunderbaren König zusammenhängt, ist in seiner Heiligkeit verwurzelt. Die Heiligkeit Gottes ist keine theoretische Sache. Sie ist eine seelsorgerliche Sache. Denn sie gibt uns Trost, dass dieser heilige Gott niemals etwas tun wird, was seinen Kindern schadet. Er ist nicht willkürlich. In seiner Liebe und Fürsorge ist er heilig gegenüber seinen Kindern. Und auch dir, der du kein Christ bist, zeigt die Heiligkeit Gottes, wie dieser Gott wirklich ist, den die Christen anbeten. Ein Gott, der die Sünde hasst und sie bestrafen wird. Aber es ist auch der Gott, der in Christus zuruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist der Gott, der allein die Macht hat zu retten. In dir und in uns allen ist keine Kraft dazu. Wir haben einen wunderbaren Gott. Ein Gott, über den wir staunen können. Ich glaube, das haben wir oft vergessen und verlernt. Weil wir können über ihm staunen im Lichte seiner Heiligkeit. Wenn alles zerfällt, ist er doch da. Und die Lehre von der Heiligkeit Gottes bringt uns zurück zu der Überzeugung, dass Gott in allen Dingen genügt. In allen Dingen. Sodass wir sagen können, wie Psalm 73, Vers 26, 26, wen habe ich im Himmel? Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Wen haben wir im Himmel? Möge unser Leben, unser ganzes Dasein auf diesen wunderbaren Gott ausgerichtet sein. Amen.